Ja, vielen Dank für den freundlichen und für mich auch überraschenden zahlreichen Empfang. Und ich darf vielleicht die Technik bitten, das Licht etwas aufzudrehen. Weil Sie sind jetzt meine Kunden, deswegen herzlich willkommen, sehr verehrte Kundinnen und Kunden. Ne? Und Kunden sollte man versuchen zu sehen. Also wäre nett, wenn Sie es ein bisschen aufdrehen können. Ne? Geht es? Ja, ah, ja, wunderbar. Weil ich muss ja auch in die letzte Ecke gucken. Ne? Man fällt ja leicht in den dahin, dass man auf die erste Reihe schaut. Da muss ich mal erst die letzte Reihe schauen. Ne? Die letzte und das ist ja jetzt ein großes Spektrum hier. Und dass ich jetzt zu so vielen reden muss, ist ja auch für mich eine enorme Herausforderung, weil das ist ja nicht alltäglich. Und wer hätte gedacht, dass in Essen so viele Menschen zu einem Vortrag kommen, wo ich bin. Ne? Könnte fragen, haben Sie nichts Besseres zu tun heute Abend? Aber ich glaube, Sie interessieren sich für eine Frage, die Sie eigentlich interessieren müssen, ne, die Sie brennend interessieren muss, weil Sie sind ja zweifelsohne alle hier auf der Welt und jetzt könnte man ja fragen, warum sind Sie eigentlich auf die Welt gekommen? Naja, Sie wollen was bewirken. Und so gesehen sind wir alle Unternehmer. Tun Sie sich mal so ganz frei machen von bisherigen Vorstellungen und sagen, nein, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Das ist schon eine anstrengende Fragestellung, zu sagen, ja, bin ich Unternehmer? Was heißt denn Unternehmer sein? Unternehmen, sich einbringen und sich dadurch ausdrücken. Wir sind auf der Erde, um eine Biografie zu gestalten. Jeder Einzelne von Ihnen und von keinem von den Anwesenden und allen anderen in Essen auch hat eine absolut identische Biografie. Das gibt es gar nicht. Wenn man sich das mal so klar macht und nicht nur für sich in Anspruch nimmt, ich bin jetzt ein Unternehmer, sondern sagt, nein, alle Menschen sind Unternehmen. Unternehmer. Und wir als Gemeinschaft, wir müssen eigentlich dafür sorgen, Rahmenbedingungen immer wieder aufs Neue zu schaffen, dass andere Menschen sich dessen, was sie eigentlich wollen, bewusst werden können. Das wäre die Aufgabenstellung. Ne? Wie schaffe ich, dass der andere sich seiner selbst bewusst werden kann? Deswegen bilden wir Gemeinschaft. Wir bilden Gemeinschaft, sonst könnte man auch Eremiten sein. Ja, wir bilden Gemeinschaft, weil wir eigentlich wissen wollen, warum sind wir denn überhaupt geboren worden. Und man kann nur Jugendlichen, spätestens wenn sie volljährig werden, muss man sagen, ja, das muss jetzt deine drängende Frage sein, ja, warum bin ich überhaupt geboren worden? Was interessiert mich denn hier so sehr? Jetzt gerade in der Zeit, in der Gemeinschaft, wo ich mich hineingeboren habe. Ne? Warum bin ich in Essen geboren? Warum bin ich in Heidelberg geboren? Warum in der Familie? Warum mit den Geschwistern? Warum mit den Eltern? Diese Fragestellung. Und warum arbeite ich gerade in der Firma? Was interessiert mich daran? Als ich den Lehrstuhl damals für mich überraschenderweise mir angetragen wurde und ich hatte nicht den Mut abzusagen, da habe ich dann gesagt, dann braucht man ein Motto. Ne? Braucht man ein Motto. So, den Drogeriemarkt braucht auch ein Motto. Ne? Ich hoffe, dass Sie das kennen. Ne? Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Goethe lässt grüßen. Ne? Und dann habe ich damals gesagt, ja, den Studenten, die da jetzt hoffentlich zu mir in die Vorlesung kommen, war 7 Jahre dort, was haben wir da für ein Motto? Und dann haben wir da so in einem kleineren Kreis drüber diskutiert und dann kamen wir auf die Idee und haben gesagt, unternimm dich selbst, unternimm für andere, unternimm die Zukunft. Das ist eine genuin unternehmerische Geisteshaltung. Erstmal muss ich mich selbst unternehmen, mir klar werden, auf was kommt es mir an, was habe ich für Ziele, was muss ich lernen, was will ich leisten, wodurch will ich Ausdruck geben von meinem Tun. Heute sagt man dazu Corporate Identity übrigens. Wie komme ich überhaupt zu den Mitteln, die notwendig sind, um das zu tun, was ich mir vorgenommen habe? Also, wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen, das waren jetzt 5. Jetzt kommt das 6. Ja, da muss ich natürlich auch fragen, wie reagiert die Welt auf mich? Was ist die Resonanz von der Tatsache, dass ich jetzt so bin und so wirke, wie ich wirke und bewirke? Das war das 6, ne? Jetzt haben wir den 7. Wie heißt es im Kindermärchen, heißt dann, im Kinderreim heißt es dann, Safran macht den Kuchen gel. Was ist eigentlich das Durchdringende, das Ganze, was das Ganze sozusagen im menschlichen Sinn würde ich sagen, was das Ganze einmalig macht, was es individualisiert. Im Kinderreim ist es das Safran, ne? Und für uns ist es eigentlich, wie kommen wir dazu, dass wir ein Interesse entwickeln, dass ich ein Interesse entwickeln für Menschen und für die Welt. Weltinteresse und Menscheninteresse. Das muss man als Unternehmer entwickeln, da kann man kein Autist sein. Da muss man ein ganz warmes Interesse haben für andere Menschen. Und es muss einem sehr schnell klar werden, und da habe ich Glück gehabt, dass ich ein Einzelhandelsunternehmen gegründet habe, dass es immer um Kunden geht. Immer um Kunden geht. Um Menschen und Kunden. Und auch wenn Sie die, wie heißt Ihre Zeitung, Westfälische, Westfalenpost lesen, glauben Sie nicht, was da drin steht. Wenn es keine Menschen gäbe, gäbe es keine Wirtschaft, glauben Sie es mir. Also muss man das ein Stück weiter denken, muss sagen, dann ist ja nie der Mensch für die Wirtschaft da, sondern immer die Wirtschaft für die Menschen. Kann ja gar nicht anders sein. Wenn Sie aber in den Zeitungen lesen, Ausnahme Ihre natürlich, dann meinen Sie, die Menschen sind für die Wirtschaft da. Und wenn es schallt einem so überall raus, ne? Und was einem dann auch sehr schnell klar wird, und da habe ich dann gesucht, habe gefragt, was ist denn eigentlich sozusagen die faustische Frage bei uns, ne? Die faustische Frage, was die Welt, so was unser Tun zusammenhält, was ist denn das, was das konfiguriert, was das überhaupt sichtbar werden lässt. Und da habe ich dann, bei Kant habe ich dann gefunden, einen Satz, der mich sehr geprägt hat. Der hat gesagt, der Mensch ist nie Mittel, er ist immer Zweck. Und da kann ich Sie auch bitten, gucken Sie mal um sich herum, schauen Sie in die Welt, beobachten Sie. Wir denken und handeln anders. Wird oft verkündet, der Mensch steht im Mittelpunkt und so. Na, es ist viel präziser. Der Mensch ist immer das Ziel unserer Tätigkeit. Immer das Ziel, was wir machen. Nichts würde auf der Welt geschehen, wenn was nicht Menschen zum Ziel hätte. Es gibt keine Zahncreme und all die anderen 12.000 Artikel, die wir haben. Es gibt kein Pik und Kloppenburg, wenn das den Menschen zum Ziel hätte. Es gibt wahrscheinlich auch keine Banken. Man würde keinen Stahl produzieren. Man würde keine Autos bauen. Nichts würde passieren, wenn es nicht den Menschen zum Ziel hätte. Also ist der Mensch immer das Ziel. Und deswegen müssen wir die Frage in den Mittelpunkt stellen, ja, wie geschieht es denn? Warum kommen wir zusammen, um Güter und Dienstleistungen hervorzubringen? Ja, weil die anderen Menschen das brauchen, um ihre Lebensidee, ihre Biografie zu gestalten, ihren Pflichten und Neigungen nachzugehen. Und dass man das sozusagen zur Gretchenfrage, einer jeden Gemeinschaft macht. Jede Gemeinschaftsbildung hat andere Menschen zum Ziel. Manchmal auf etwas Umwegen, aber letztlich in jedem Fall. Wenn Menschen das nicht mehr haben wollen, hört die Sache auf. Also wenn Sie so richtig nachhaltig wirken wollen als Menschen, da gibt es nur eine Möglichkeit. Geboren werden, sich flach auf den Boden legen, so lange atmen, bis man tot ist. Dann gibt es keine Autobahnen, gibt es keine Flughäfen, gibt es keine Luftverschmutzung, gibt es keine. Also wir sind sozusagen die Ursache, man könnte auch sagen, die Schöpfung, die gibt uns die Rahmenbedingungen, um unsere Biografien zu gestalten. Und deswegen sind wir auf Erde bekommen. Deswegen leben wir hier. Hier und nicht woanders. Das müssen wir uns, glaube ich, klar machen. Und dann, wenn man unter dem Gesichtspunkt auf sein eigenes Leben schaut und auf das Leben anderer Menschen, dann weiß man, ja, auf Biografie kommt es drauf an. Auf ihre einzelnen, höchst persönlichen Biografien. Von uns allen. Deswegen machen wir den ganzen Zirkus. Also die Sache wird höchst persönlich. Und so eine Biografie, ich habe meinen Studenten immer empfohlen, lesen Sie Biografien. Also wunderschön zum Beispiel, weil ich es gerade gestern in der Hand hatte, weil ich jemand geschenkt hatte und der hat mir berichtet, dass er es gelesen hat, sind diese historischen Romane von dem Ken Follett. Müssten hier auch mehrere gelesen haben, sonst hätte er nicht solche Auflagen machen können. Und das Interessante an dem Ken Follett, wie der immer sozusagen die historischen Ereignisse mit individuellen, persönlichen, familiären Biografien verknüpft. Also ich will keine Werbung für Ken Follett machen, ne? Zumal ich selbst Mühe habe, meine Bücher zu verkaufen. Aber das lohnt sich zu lesen, ne? Dieses Gefühl dafür, ja, was heißt denn Menschenschicksal, was heißt denn Biografie? Ne? Und dann wird einem klar, ah ja, klar, also glauben Sie mir, wir hatten gerade heute ein Lieferantentreffen in Karlsruhe, wo die ganzen Lieferanten eingeladen waren, um sie mal so wieder in Übereinstimmung zu bringen, ne, mit dem, was wir für richtig halten. Das ist nicht hintergedanklich gemeint, sondern ganz transparent. Das ist unbedingt notwendig, dass man sich immer wieder abstimmt. Ne? Abstimmt in dem, wo man tätig ist. Aber da ist auch nochmal deutlich geworden, natürlich kann keiner so gut in Deutschland Zahncreme verkaufen wie wir. Also wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie wirklich kompetenzmäßig an der richtigen Adresse. Aber das ist nicht das Ziel des Unternehmens. Das ist nicht der Zweck des Unternehmens. Das ist nur das Mittel. Warum habe ich damals eine Drogerie gegründet? Ja, weil ich nichts anderes konnte. Wenn ich was anderes gekonnt hätte, hätte ich was anderes gegründet. Und so wird es bei Ihnen auch sein. Aber der Zweck der Veranstaltung, es geht um Menschen. Und zwar hat man als Mensch immer dreierlei Kunden. Dafür werbe ich immer, wo ich kann. Ne? Es ist nicht mehr nur eine Kunde. Man hat immer mit drei Kunden zu tun. Und wenn Sie bereit sind, das mal aufzunehmen und danach zu prüfen, dann werden Sie feststellen, es ist bei Ihnen nicht anders. Sie haben, also wir bei der M, wir haben es zu tun. Die wichtigsten Kunden sind unsere Mitarbeiterkunden. Ist ja klar, wenn wir mit unseren Mitarbeitern nicht klarkommen, dann brauchen wir es bei Ihnen als Käufern gar nicht zu probieren. Die zweitwichtigsten Kunden, betriebswirtschaftlich gesehen die allerwichtigsten natürlich, das sind die Käuferkunden. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig, wenn Sie bei uns einkaufen. Wir können es gar nicht erwarten, ich muss Ihnen sagen. Ne? Und ich kann Ihnen versprechen, kommen Sie, wir sorgen dafür, dass wir so viel haben, dass wir verkaufen müssen. Käuferkunden, ganz wichtig. Und das Dritte, als Händler überhaupt nicht zu unterschätzen, das sind die Lieferantenkunden, die ständig dafür sorgen, dass wir diesen wunderschönen Tee, den ich eben getrunken habe, dass der auch bei uns verfügbar ist. Und jeder von Ihnen, wenn Sie mal dem nachspüren, werden Sie feststellen, hat immer diese drei Kategorien. Wenn Sie es mal so Ihren Fokus drauf werfen, immer drei Kunden. Die mir helfen, die Leistung überhaupt zu generieren. Die überhaupt der Leistung einen Sinn verleihen, dass sie die Leistung gutieren, dass sie die Leistung in Anspruch nehmen. Und dann die von außerhalb, da gehört auch der Energieversorger übrigens dazu, ne? Weil wenn Sie bei uns einkaufen wollen, der Strom fällt aus, können Sie wieder nach Hause gehen. Ne? Dann läuft nämlich bei uns nichts mehr. Das ist das Wesen unserer ganzen Gesellschaft, dass die drei Gruppen immer zusammenarbeiten. Und die muss man ins Bewusstsein bringen. Dafür müssen wir einen Sinn entwickeln und dürfen es nicht übersehen. Und wenn man dann so ein Unternehmen gründet, der Titel, der mir ja hier ist gerade, das geht ja gut. Wenn man dann so ein Unternehmen hat und Sie als Unternehmer jetzt, also bitte, machen wir uns da gemein. Ne? Jeder Einzelne ist ein Unternehmer. Und wenn Sie das heute zum ersten Mal hören, ist gar nicht schlimm. Da kann ich nur sagen, das Kopfwasser, das Haarwuchsmittel, was mein Großvater mal vor dem Ersten Weltkrieg da gemischt hat, da hat er immer gesagt, es ist selten zu früh und nie zu spät, das zu verwenden. Ne? Und in dem Zusammenhang ist auch selten zu früh und nie zu spät. Können Sie heute sofort mit anfangen. Ne? Wenn Sie damit nach Hause gehen und sagen, ja klar, ich bin ein Unternehmer. Ich schaue in die Welt, ich beobachte sie. Und was streben wir an? Naja, natürlich Erfolg. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich wollte mich gar nicht selbstständig machen. Aber mein Vater, aus naheliegenden Gründen, weil ich als nach Hause kam, nach meiner Ausbildungsphase, habe ich gemerkt, dass ihm die Luft ausgeht. Da war nicht mehr sehr, sehr viel zu retten. Und die Firma, wo ich dann später war, die habe ich irgendwie ungeschickt, habe ich das kommuniziert. Da habe ich auch nicht geübt, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ne? Also, die haben auch gesagt, Herr Werner, das ist viel zu ambitioniert und es funktioniert gar nicht und wir haben im Moment so eine schlechte wirtschaftliche Situation. 1973, da haben sie auf dem Konto haben sie Sollzinsen berechnet, wir bekommen von 16-17%. Und jetzt kann man kein Unternehmen gründen, ne? Jetzt kann man nichts Neues machen, jetzt kann man nicht investieren groß. Und dann habe ich gesagt, na, dann mache ich es selbst, ne? Also was ist in mir entstanden? Und da möchte ich Sie hinführen zu einem Begriff. Was man braucht, ist ein heiligen Zorn. Ein heiligen Zorn. Und ich kann Ihnen aus vielen Unternehmerbiografien zeigen, so sind auch andere Unternehmen gegründet worden. Ein heiliger Zorn. In dem zum Beispiel hier die Gründer von SAP, dieses Unternehmen SAP, was ja heute ein Riesenunternehmen geworden ist, kenne ich persönlich zwei, drei davon, die hatten auch den heiligen Zorn. Die haben gesagt, den Jungs da aus Armonk in den USA, denen zeigen wir mal, was eine Hake ist. Ne? Dass man unsere Idee nicht einfach ablehnen kann. Dass da was dran ist, dass es Substanz hat. Und daraus ist SAP entstanden. Und dann gibt es so einen ganz kleinen Appendix, wo das auch passiert ist, und das DM Drogeriemarkt. Ne? Aber es kommt ja nicht auf die Größe drauf an, sondern auf die Qualität der Initiative. Dass man einfach sagt, so, jetzt nehme ich das in die Hand. Ich nehme mir die Freiheit, um jetzt mal zu zeigen, wie das sein soll. Und da muss man dann eine Einstellung dazu finden, dabei reden wir noch drüber. Aber das ist die Suche nach dem Erfolg. Und was ich dann, Gott sei Dank, sehr bald gelernt habe, und da habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich im Einzelhandel angefangen habe, ne, so mit bei 0 mit 1, ne, also 0 und 1 war ich. Ne. Dann fangen sie damit an und dann hat man den Erfolg. Und jetzt wird es schön und schwierig. Schön deswegen, weil es natürlich schön ist, Erfolg zu haben. Ne, so. Noch dazu, wenn man die Ziele, die man da verkündet hat, weit übertrifft dabei. Richtig Glück gehabt, gehört dazu, ne? Und gefährlich, dass man meint, man könnte den Erfolg, den man hat, jetzt nur genießen und perpetuieren. Und ich werde oft gefragt, ich nehme die Frage vorweg, weil ja gerade wieder mein Kollege Schlecker, der ist gleich alt wie ich, ja damals dann 2 Jahre später auch damit angefangen hat. Beim Schlecker war das noch extremer. Und Sie kennen ja alle Schlecker. Der hat einen enormen Erfolg gehabt. Und dann hat er gesagt, wunderbar, never change a winning team. Das ist der übelste Ratschlag, den man Ihnen geben kann. Das machen wir jetzt immer so weiter. Dann kann man zwar wunderbar wachsen, aber man tut in Wirklichkeit sich nicht entwickeln. Nämlich das ist jetzt die Aufgabe, die Sie auch in Ihrem, die jeder von uns in seinem persönlichen Leben hat. Wie komme ich immer wieder sozusagen auf einen neuen Ansatz, ne? Oder wie kriege ich immer wieder eine neue Idee für die neue Phase, in die ich komme? Ne? Also Erfolg heißt, ich darf nicht so weitermachen, wie ich zum Erfolg gekommen bin. Das ist die Methode. Und jetzt kann man sich auf sich höchstpersönlich beziehen oder eben auf eine ganze Gemeinschaft. Und das gilt es zu kultivieren, ne? Und da können Sie zum Beispiel auch sofort erkennen, ob Sie es mit dem Manager oder mit dem Unternehmer zu tun haben. Ne? Also mit dem Manager oder einem unternehmerischen Manager. Der Manager sagt, das haben wir gut gemacht, weiter so. Der Unternehmer sagt, das haben wir zwar gut gemacht, aber so geht es nicht weiter. Und Sie merken, wenn Sie das ernst nehmen, das ist ein himmelweiter Unterschied, diese Grundhaltung. Und das muss man lernen aus dem Erfolg. Ne? Erfolg heißt folgen, weil er Folgen hat und die Folge des Erfolges ist, dass es so nicht weitergeht. Ich muss meine Methode, meinen Zugang verändern. Und es fällt einem natürlich jetzt in so einem Einzelhandelsunternehmen dramatisch sofort auf die Füße, dass das kann man gar nicht übersehen, kann man normalerweise gar nicht übersehen, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Läden führe oder ob das dann plötzlich 120 sind oder 240 oder 480 oder 600 Läden. Ne? Das ist ja eine ganz andere Losgröße. Die Frauen wissen das, weil die Frauen, die machen in der Spargelzeit immer Sauce Hollandaise. Und die wissen, wenn ich für 3 Personen Sauce Hollandaise machen kann, dann kann ich so lange nicht für 30. Probieren Sie es mal aus. Geht garantiert schief. Da herrschen andere Rahmenbedingungen. Und jemand, der in der Industrie ist, weiß es eigentlich auch. Ne? Kleinserie zu produzieren ist was anderes wie Großserie. Da herrschen plötzlich andere Innenbedingungen, Außenbedingungen und so weiter und so weiter. Ne? Aber die Idee muss man haben, dass man sagt, es muss immer die Methode geändert haben. Warum? Weil der Erfolg führt zwangsläufig zu Wachstum. Und Wachstum führt zu mehr Komplexität. Automatisch. Mehr Komplexität muss aber durch andere Verfahren, durch andere Zugangsweisen, durch andere Handhabung, durch andere Methoden ausgeglichen werden. Und das ist ein geistiger Vorgang. Also man muss sozusagen jeden Tag, und das könnte man sozusagen für seine persönliche Biografie, könnte man sagen, ne, das ist jeden Tag das Problem. Ne? Wenn Sie morgen aufwachen, dann müssen Sie zwar anknüpfen an dem, was gestern war, aber Sie müssen die Methode ändern. Ne? Weil mit Ihrer Frau können Sie nicht so weiter streiten wie gestern. Ne? Also, als Beispiel, tut ja keiner hier, aber dass man das klar macht, dass man jeden Tag, ich war ja früher Leistungssportler und unser Trainer hat immer gesagt zu uns, jeder Tag ist ein Beginn von vorne. Ne? Das hätte der Schumpeter auch sagen können, in dem Sinn. Jeden Tag muss ich mein Geschäft neu erfinden. Jeden Tag muss ich die Methoden neu definieren. Das ist das, was einen jung erhält. Das sorgt dafür, dass der Blutdruck unten bleibt. Das geht gegen das Altern. Das erhält einen jung. Das erhält ein Unternehmen auch jung. Und wenn Sie in unsere Läden reinkommen, dann dürfen Sie dem unseren Läden nicht ansehen, dass es sie schon 40 Jahre gibt hier. Im Februar 1975 habe ich den ersten Laden, also den ersten im Ruhrgebiet, der dritte insgesamt, es war der dritte Laden, in der Erste Weberstraße in Essen aufgemacht. Ne? Auf die Weise habe ich das Ruhrgebiet kennengelernt. Es ist inzwischen sehr viel schöner geworden hier, das muss ich Ihnen sagen. Sehr viel schöner. Sehr viel schöner. Man könnte fast sagen, da würde ich gerne hinziehen. Zumal ich auch einen Grund dafür hätte, wenn ich meine Frau, die ist in Bochum aufgewachsen. Sagt man Bochum oder Bochum? Bochum? Meine Frau verbessert mich immer, wenn ich Bochum sage. Ja, aber diese Chance, diese Idee der also Schumpeter würde sagen, der Zerstörung und das Neuregenerieren. Dass man jeden Tag einen neuen Anfang findet. Ne? Und wenn man in der Gastronomie aufwächst, da ist es eigentlich noch viel einfacher. Wenn die Suppe gestern geschmeckt hat, muss sie heute nicht wieder schmecken. Und wenn Sie gestern gut bedient worden sind bei DM, kann ich nicht garantieren, dass morgen gut bedient wird. Dass wir diese Idee der permanenten Veränderung hat, der Entwicklung. Und was, wenn die Menschen von Wachstum reden, dann meinen sie oft lineares Wachstum. Nein, Wachstum ist Entwicklung. Ich habe das Glück, 7 Kinder zu haben, muss ich Ihnen sagen. Das ist nicht so wie früher, dass eins wie das andere ist. So was von Unterschiedlichkeit könnte ich gar nicht vorstellen. Ne? So was von Individualität, was heute zum Vorschein kommt. Ne? Also wer heute Kinder hat, ich habe jetzt Glück, der Jüngste ist jetzt 21. Ja, aber der kam letztes Jahr auf die Idee und hat gesagt, Papa, ich habe da Studienpause, der studiert in London. Und dann sagt er, ja, was machst du da? Ja, weißt du, Papa, ich muss mal was für meine Willensbildung tun. Das ist ja nicht schlecht, ne? Da wird man als Vater nichts dagegen sagen. Ja, was machst du da? Ja, da gehe ich nach Nordchina auf so ein Camp, wo man Kung Fu und Tai Chi und so Sachen macht. Da hat er 6 Monate Kung Fu, Tai Chi, weil meistens war es da so zwischen 18 und 22 Grad minus. Von Heizung und Doppelverglasung haben die noch nicht so viel gehört. Also es ging da ziemlich harsch zu, ne? Aber jetzt kommt er nächste Woche Gott sei Dank wieder zurück. Und mal sehen, was aus ihm geworden ist. Ne? Aber es kann ja nur besser geworden sein, oder? Also ich habe da keine Mühe. Und was natürlich auch noch für uns Unternehmer, ne? Ich versuche mich jetzt in Ihre Rolle als höchstpersönliche Unternehmer reinzuversetzen, was ja ist, dass man dass wir ja als Unternehmer versuchen, oder ich sag's anders, warum wird man ein Unternehmer oder warum bin ich damals Unternehmer geworden? Oder warum musste ich Unternehmer werden? Ja, weil ich mehr gesehen habe, wie der Gesellschafterbeirat, der meine Ideen hätte gutheißen müssen. Der hat es nicht gesehen, diese Möglichkeiten. Und ich habe es ja noch ganz sparsam gesehen, nämlich wenn ich meine alten Planungen denke, das war viel weniger, als da rausgekommen ist. Hätte nie damit gerechnet. Das ist ja auch ein Wesen der Biografie. Fragen sich doch mal jeder Einzelne hier, ob er damit gerechnet hätte, vor 20, 30, 40 Jahren, dass er so ist, wie er heute ist. Und an der Position ist. Ich möchte jetzt hier niemand persönlich ansprechen, ne? Aber da können sich alle persönlich angesprochen fühlen. Niemand weiß das. Also es ist doch ein wahnsinnig spannendes Unternehmen, so eine Biografie zu gestalten. Und ich garantiere Ihnen, Sie wären gar nicht auf die Welt gekommen, wenn es nicht Ihr Vorhaben gewesen wäre. Also Biografien ist was unheimlich. Deswegen lesen Sie den Ken Follett. Dickes Ding, nur 1100 Seiten pro Band. Aber schön zu lesen. Also es macht Spaß. Das verleiht einem Lebensinhalt. Das ist sinnstiftend, wenn man sagt, ich will meine Biografie gestalten. Und wenn ich meine eigene Biografie gestalten habe, dann kann ich mich auch beteiligen, Biografie anderer zu gestalten. Zum Beispiel von der Gemeinschaft. Und dann wird man auch merken, ja, für eine Biografie, Gestaltung, für ein unternehmerisches Tun oder aber oft gesagt unternehmerische Disposition, ne, dass man sozusagen als Unternehmer disponiert ins Leben geht, da brauchst du natürlich Optimismus. Da müssen Sie Menschenfreund sein, weil Sie haben es ja immer mit Menschen zu tun. Schauen Sie, ich kann doch, wenn ich die Menschen nicht, mich nicht interessiere für Menschen, dann kann ich sie doch gar nicht bedienen. Ne? Das gibt es manchmal auch, ne? aber so normalerweise geht es nicht, dass man sagt, mit Menschen will ich nichts zu tun haben. Ne? Dann versäumen sie ihr Leben. Wir schauen auf die Menschen und interessieren uns für die Menschen und fragen, was haben die Menschen für Bedürfnisse und kann ich den Bedürfnissen helfen? Ne? Also niemand verkauft in Deutschland so viel Artikel für die Babys und die Mütter. Für die Mütter und die Babys, so rum. Ne? Ja, aber das geht doch nur, wenn ich mich interessiere dafür. Weil unsere Aufgabe als Händler ist doch, die vielen, vielen Artikel, die es da gibt, die kann ich ja nicht einfach den Kunden vorwerfen. Sondern muss ich sagen, aha, wenn jetzt so eine 24-Jährige oder 27-Jährige, wie meine Tochter, da so ein Baby bekommt, dann hat die, also die Frauen wissen das ja, ne? Wenn sie ein Baby bekommen, dann verändert sich ihr Leben. Dramatisch. Und zwar irreversibel. Nicht so wie wir Männer, da kann man mal mitmachen, wieder verschwinden. Nein, nein. Die kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen, sagt der Volksmund. Ne? Und dann müssen wir uns natürlich als dem Drogeriemarkt fragen, ja, was ist jetzt sozusagen aus diesem Szenario, was gibt es für Produkte auf der Welt, das Richtige für unsere werdenden Mütter und dann Mütter in Deutschland. Und das ist dann die Sortimentsarbeit. Und die ist dann gut, wenn Sie kommen und sagen, naja, DM hat zwar nicht alles, weil Sie können nie alles haben. Das war, das darf ich einschieben. Das war das Problem meines Vaters. Mein Vater war ein genialer Marketingmann. Er hatte aber eine Schwäche, die war ihm nicht auszureden, weil in Heidelberg waren so viel, besonders da nach dem Zweiten Weltkrieg, so viele Gastprofessoren aus der ganzen Welt. Und ich erinnere mich als Kind, wie er immer nach Hause kam und hat gesagt, ja, heute war einer aus Surabaya, heißt es, glaube ich, Jakarta, der war da und der wollte unbedingt das nachgeschickt haben und das haben wir natürlich gleich gemacht, das ist ja das Tollste, dass er das von uns haben will. Und wie es dann später herausgestellt hat, das war eine tolle Leistung, aber die haben die bezahlt, das ist logisch. Ne? Doch ist Dienstleistung. Und er hatte den Slogan, und da habe ich zu unseren Filialleiterin immer gesagt, mit dem einen Slogan ist er groß geworden und an dem anderen ist er pleite gegangen. Der erste Slogan hieß, Drogerie Werner, vielseitig, höflich, preiswert. Also das war Anfang der 50er Jahre, ne? 50er Jahre, bis in die 60er. Und hat einen zweiten Slogan gehabt, den hat er noch zusätzlich gehabt, der hieß, Drogerie Werner führt alles oder besorgt es schnell. Das war sozusagen der Sargnagel. Ne? Weil Sie können noch so dienstleistungsbereit sein, aber Sie müssen immer irgendwo eine Grenze machen. Sie müssen immer eine Grenze machen. Sie müssen immer sich klar machen, was geht, was geht nicht. Und das bei uns, das nennt man Sortimentsarbeit, ganz banal. Ne? Aber die junge Mutter, die jetzt nach dem Wochenbett dann bei DM einkauft, die muss sagen, die haben zwar nicht alles, aber die haben das, was ich brauche. Und das, was sie nicht haben, brauche ich auch nicht. Sie lachen an der richtigen Stelle. Nämlich, das ist genau der Punkt. Dass beim anderen das Bewusstsein steht, die haben zwar nicht alles, aber das, was sie nicht haben, muss ich auch nicht haben. Also, dass die Dinge sich nicht... So, also wie komme ich wieder zurück zu dem anderen Ausgangspunkt? Helfen Sie mir. Jetzt habe ich die Sache von meinem Vater eingeblendet, sehen Sie. Blut ist ein besonderer Saft, hieß es immer früher. Hat keiner zugehört? Sortimentsarbeit. Also, gleise ich es ein bisschen anders auf. Jetzt geht es natürlich, habe ich versucht, Ihnen vorhin zu verdeutlichen, um die Menschen. Und jetzt behaupte ich mal, es gibt hier viele Menschen von Ihnen ganz sicher, die schon viele andere Menschen eingestellt haben. Einstellungsgespräch. Tun Sie sich mal da reinversetzen. Einstellungsgespräch. Wie läuft das? Das Unternehmen sucht jemand. Die Bewerberin bewirbt sich. Und jetzt kommt es zustande, das Einstellungsgespräch. Das Unternehmen zeigt seine Schokoladenseite. Die Bewerberin natürlich auch. Die kommt nicht und sagt, das und das und das, das kann ich alles nicht. Sondern die sagt, ja, da bin ich klasse. Ne? Also man trifft sich, man unterhält sich, man lernt sich kennen. Deswegen lässt man sich auch den Lebenslauf schildern. Und dann fragt der Personalchef oder der die Einstellung führt, der fragt dann, ja, und wie war denn Ihr bisheriges Einkommen? Ne? Jetzt kommt es nämlich darauf an, ja, wie war denn Handels eigentlich? Ne? Das ist so eine etwas vorwitzige Frage. Wie viel haben Sie bisher verdient? Warum fragt der Personalchef, wie viel haben Sie bisher verdient? Ja, aus zwei Gründen. Er sagt ja, die würde ich ja gerne einstellen. Wie kann ich das so machen, dass ich ihr nicht zu viel biete und dass ich ihr nicht zu wenig biete? Und so einigt man sich das Einkommen. Das habe ich natürlich am Anfang, die Folge des Erfolges, unheimlich oft machen müssen. Ich behaupte, es gibt wenige hier, die so viele Einstellungsgespräche geführt haben wie ich. Das müssen sie zwangsläufig machen. Und ist auch das Wichtigste. Und da ist mir dann irgendwann einmal klar geworden, dass ich gesagt habe, naja, ein Einkommen zu beziehen, ist die Voraussetzung, dass die Bewerberin, die mir jetzt so sympathisch ist und wo ich ein großes Potenzial sehe, dass sie überhaupt sich leisten kann, zu uns zu kommen. Jetzt halten Sie sich fest, da müssen Sie umdenken. Da habe ich auch eine Zeit lang dazu gebraucht, das zu kapieren. Indem ich im Einstellungsgespräch die Vertragsbedingungen und damit die Einkommensbedingungen regle, ermögliche ich der Bewerberin, dass sie es leisten kann, ihre jetzige Stelle zu kündigen und am 1.4. bei der M anzufangen. Und dann kam mir irgendwann mal die Frage, ja, warum spricht man dann eigentlich vom Lohn? Also, wird mit dem Lohn die Arbeit bezahlt? Oder brauche ich das Einkommen, um arbeiten zu können? Und das war für mich wie so eine kopernikanische Wende in meinem sozialen Denken. Dass ich gesagt habe, es ist ja gar nicht so, dass die vielen, damals waren es schon Tausende von Kolleginnen und Kollegen, sind ja meistens Frauen bei uns, dass die für ihre Arbeit bezahlt werden. Sondern mit dem Einkommen, was wir ihnen zusagen, wird die Arbeit ermöglicht. Das ist die kopernikanische Denkwende. Wenn Sie das heute Abend mitnehmen und dann mit dieser Idee, Sie müssen es ja gleich glauben, aber mit dieser Idee mal die Welt beobachten, da ändert sich Ihr Weltbild. Arbeit ist unbezahlbar. Jedem Journalist, mit dem ich rede, sage ich immer, schauen Sie mal, dass Sie jetzt mit mir ein Interview führen können, liegt nur daran, dass Sie ein Einkommen haben. Sonst können Sie es gar nicht leisten, nach Stuttgart zu kommen und mir ein Interview zu führen. Aber unser Interview ist unbezahlbar. Wie wollen Sie es bezahlen? Das ist neu gedacht. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das mal sich so probehalber können sagen, ja, was der Werner da erzählt hat, das probiere ich jetzt mal aus, 3 Wochen lang. Schau mal so in die Welt, beobachte das. Da werden Sie da dahinter kommen. Sie werden es gar nicht verhindern können. Weil so schlecht können Sie gar nicht denken, dass Sie das nicht kapieren. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Das Einkommen ermöglicht die Arbeit und tut nie die Arbeit bezahlen. Da kann man sagen, na ja, warum machen wir dann ergebnisorientierte Bezahlung? Das verbietet sich. Haben wir noch nie gemacht. Bei DM hat es noch nie eine ergebnisorientierte Bezahlung gegeben. Jeder kriegt sein Fixum. Jeder kann sich darauf verlassen. Wenn es ganz gut läuft, kriegen alle noch gleichermaßen etwas obendrauf am Ende des Geschäftsjahres. Aber das ist keine ergebnisorientierte Bezahlung. Und ich muss sagen, dass ich das nie angefangen habe. Und zwar nicht angefangen habe, bevor ich diese Einsicht hatte. Das war ein Segen fürs Unternehmen. Weil dann die Menschen nicht wegen der Bezahlung arbeiten, sondern weil sie in dem, was sie arbeiten, einen Sinn finden. Und das ist die Aufgabe von uns als Unternehmen. Wir haben 2 Aufgaben, haben wir eigentlich nur. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einen Sinn vermitteln. Und wenn Sie bei DM einkaufen, Zahncreme kriegen Sie ja überall und Nivea-Creme auch. Aber wenn Sie Stammkunde werden bei uns, wie heißt es in unserer Philosophie, heißt eine bewusst einkaufende Stammkundschaft, die durch den Einkauf bei uns zur Erkenntnis kommt, das Richtige getan zu haben. Das ist die Zielsetzung. Entstanden 1982. 73 sind wir gegründet worden. 82, aber fing das Unternehmen an, groß zu werden. Es war eine Begriffsbildung, an der man sich festhalten kann. Und deswegen hat es nie Provision, Boni, den ganzen Zirkus hat es nie gegeben. Und wir können jedes Gehalt können wir öffentlich machen. Jedes Gehalt ist frei verfügbar. Sie haben plötzlich eine ganz andere Stimmung im Unternehmen. Völlig andere Stimmung. Und plötzlich stellen wir fest, die Menschen, wie sieht es aus? Wunderbar. Das ist mein Zeitmanager. Und plötzlich haben sie eine Stimmung unternehmen, wo die Frage des Einkommens gar keine Rolle spielt. Wer sich es leisten kann, für das Einkommen, was bei uns bezahlt wird, zu kommen, der kommt. Und wer sich es nicht leisten kann, der muss was anderes machen. Oder schauen, dass er weiterkommt. Also wir zahlen nicht schlecht, aber wir zahlen schon so, dass wir sagen, dass wir so zahlen, dass der Einzelne auch woanders hingehen kann. Ja, das war mal so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ne? Ich habe ja keine Universität besucht und ich sage, jeder von uns, hier die ganzen Unternehmen, wir gehen ja alle in die Universität des Lebens. Ne? Und die Universität des Lebens führt einen immer, da kann man sich sensibel dafür machen, führt einen immer an Schlüsselerlebnisse. Ne? Wo man sagt, ah, zack, jetzt weiß ich, worauf es ankommt. Ne? Das muss nicht immer das Damaskus-Erlebnis sein. Ne? Das war ja ein ganz großes Schlüsselerlebnis. Ne? Aber so die kleinen Schlüsselerlebnisse durch den Alltag, wo man sagt, ah, jetzt weiß ich, wo es drauf ankommt. Ne? Und das ist uns dann auch klar geworden, dass wir gesagt haben, ja, wir sollen gut bezahlen, aber wir dürfen nicht so viel bezahlen, dass der andere sich nicht mehr leisten kann, wegzugehen. Ganz schwierig. Habe ich mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt, habe ein Einstellungsgespräch mit jemandem geführt, der war in einem großen Handelskonzern, waren wir noch ziemlich klein, und der hat dann gesagt, ja, ich würde ganz, ganz gerne zu DM kommen, aber mit dem, was Sie mir bieten, schmeißt mich meine Frau raus. Ich kann mir gar nicht leisten, zu Ihnen zu kommen. Ich verdiene jetzt viel zu viel. Da haben wir gesagt, ja, müssen Sie halt dort bleiben, ne? Wir können uns das nicht leisten. Also, das ist ja eine Sache der Vereinbarung. Man muss es wechselseitig leisten können. Wir können uns das leisten. Was heißt leisten? Wir müssen es ja Ihnen als Kunden weiter berechnen. Die Einkommen werden ja nicht von den Unternehmen bezahlt. Zwar technisch, ne? Aber die werden von Ihnen erwirtschaftet. Werden von Ihnen erwirtschaftet. Alles, was wir machen, müssen Sie bezahlen. Deswegen sind wir ja so dankbar, wenn Sie kommen. Aber nehmen Sie es mal ganz akkurat wörtlich und beobachten Sie es dann. Glauben Sie ja nicht. Ich habe immer gesagt, als ich Unternehmer wurde, ist mir das sehr schnell aufgefallen, habe ich gesagt, ich tue nur Steuern abführen. Aber Steuern bezahlen müssen meine Kunden. Können Sie nachprüfen. Steuern zahlen immer die Kunden. Und wenn ich keine Steuern mehr verkalkulieren kann, dann bin ich pleite. Und wenn ich pleite bin, zahle ich keine Steuern mehr. Können Sie bitte nicht ausprobieren. Das kommt aber zwangsläufig so. Sie haben plötzlich einen anderen Blick darauf. Und dann war noch das Zweite, was so ein Schlüsselerlebnis war, so apropos Schlüsselerlebnisse, dass ein Wirtschaftsprüfer, den ich kennengelernt habe, bei einer Schulveranstaltung, der sagte zu mir, Herr Werner, was Sie bedenken müssen ist, dass, ich meine, im Handel und der Wirtschaft geht es ja immer um Preise, ne? Dass jeder Preis, den Sie berechnen oder der Ihnen berechnet wird, wenn Sie den auflösen im Wertschöpfungsstrom, also zurückgehen, also nehmen Sie eine Dose Milchnahrung, die kostet, sagen wir mal, 10 Euro, und jetzt gehen Sie zurück, den ganzen Produktionsprozess bis zum Grashalm auf der Wiese, ne? Da fängt ja die Milchnahrung an, ne? Ohne Gras geht es nicht. Da werden Sie feststellen, es bleibt nichts anderes übrig wie Einkommen. Jeder Preis, den Sie bezahlen, löst sich in Einkommen auf. Habe ich gedacht, so ein Quatsch, wie kann man nur so einen Quatsch reden? Das ist doch ganz anders, ne? Da muss man kalkulieren und alles zusammenschreiben und so. Bis ich es dann so nach ein paar Wochen begriffen hatte. Habe ich gesagt, ja klar. Und ich kann es Ihnen nur anbieten, das mal für sich persönlich nachzuvollziehen. Jeder Preis, den wir bezahlen, löst sich in Einkommen auf. Und Unternehmen tun zwar Steuern bezahlen, aber tragen muss es der Endverbraucher. Egal, was für ein Unternehmen Sie sind. Und deswegen lasse ich nicht erzählen, dass wenn man bei den Unternehmen die Steuern erhöht, dass dann der kleine Mann geschont wird. Null. Landet in den Preisen. Anders geht's nicht. Natürlich musste ich immer viel Steuern bezahlen. Aber tragen mussten sie immer die Kunden. Jetzt können Sie sich mal selbst fragen, ob das für Sie neu ist. Aber das ist grundlegend. Das ist grundlegend. Unternehmen tragen keine Steuern. Sie verkalkulieren Steuern und führen die Steuern ab, bezahlen Steuern. Riesensummen. Aber immer sind es die Kunden. Also, dass man sich sozusagen als Kunde, als Konsument begreift in der Verantwortung, dass man gleichzeitig der Konsument ist, aber auch der Auftraggeber. Und dass man sich klar macht, wenn ich mein neues Auto abhole und ich stehe da blitzeblank und ich bezahle das Auto, dass ich nicht dieses Auto bezahle. Weil das muss ja schon bezahlt sein, sonst könnte es da nicht stehen. Läuft das ein? Stellt mal vor, das Auto würde erst produziert werden, wenn Sie es bezahlen. Dann könnten Sie es dann abholen. Sondern ich versetze das Unternehmen in die Lage, wieder ein neues Auto zu produzieren. Das heißt, wenn Sie etwas kaufen, erteilen Sie einen Auftrag. Wenn die Kunden bei uns einkaufen und wir sind ganz glücklich, dann sage ich sag immer, die Umsätze, die wir machen, ist der Applaus der Kundschaft. Ja? Indem, dass sie bei uns einkaufen, sagen sie, ja gut, weiter so. Weiter so, habt ihr gut gemacht. Und wenn das nicht schlechter macht, komme ich wahrscheinlich auch wieder. Aber wenn der Kunde ausbleibt, müssen wir alles einstellen. Das muss man mal für sich höchstpersönlich sich bewusst machen und dann auch mit dieser Disposition durch die Welt gehen. Dann verändern sich die Verhältnisse dramatisch. Wir tun immer weiter kalkulieren. Sie auch. Wenn Sie zufällig Klavierlehrerin sind, und Sie müssen Steuern abführen, weil Sie das nicht schwarz machen, sondern offiziell, dann muss natürlich der Preis, den Sie für Ihre Klavierstunde nehmen, der muss auch die Steuer beinhalten, die Sie abführen müssen. Sonst können Sie keine Klavierstunde mehr halten. Nehmen Sie es mit der vollen Macht der Banalität, nehmen Sie es mal so auf sich. Habe ich Sie jetzt erschreckt damit? Nein. So, und jetzt haben Sie Erfolg, das Unternehmen wird immer größer. Die alten Methoden ziehen immer, Sie müssen Neues wieder beginnen. Und da hatte ich eine ganz, wenn ich mich so rückerinnere, so eine auch so ein Schlüsselerlebnis. Nämlich, wenn man so Erfolg hat, ist man unheimlich stolz. Ne? Wenn man da so Anfang 30 ist dann, so 34, 35, ne? Dann hat man dann schon Filialen im Ruhrgebiet. Ne? So im Ruhrgebiet haben wir gesagt, was machst du eigentlich im Ruhrgebiet? Ja, wir machen Filialen auf. Na ja, muss immer hinfahren ins Ruhrgebiet. Leider gab es die Schnellbahnstrecke damals noch nicht. Da hingefahren. Und dann gab es noch keine Handys. Wie meine Filiale kam, hieß es gleich, Herr Werner, ich habe hier 5 Anrufe, Sie sollen da und da und da und da. Ne? Oh, das findet man wahnsinnig spannend. Ne? Da kriegst du so richtig Wichtigkeit. Ne? Aber doch habe ich dann gemerkt, auf Dauer kannst du das nicht machen. Ne? Nämlich die Nachfragen wurden immer größer und die 24 Stunden am Tag blieben immer die gleichen. Ne? Das hat Grenzen, das ist mir dann schon klar geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen wir irgendwie ändern. Ne? Wie kriege ich das fertig, dass die Leute nicht immer fragen beim Herrn Werner. Ist ja logisch, der hat es gegründet und fragst du am besten gleich den. Ne? Und dann habe ich mich damals mit Erkenntnistheorie beschäftigt. Und dann kam mir so eine Idee, dass ich gesagt habe, so ein Unternehmen zu führen, ist eigentlich nicht die Verantwortung, Fragen zu beantworten. Jetzt achten Sie drauf, jetzt gibt es so einen Umschwenk. Sondern Unternehmen zu führen heißt nicht, die richtigen Antworten zu geben, sondern Unternehmen zu führen heißt eigentlich, die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich, Antworten machen alles klar, Fragen eröffnen die Zukunft. Und Fragen ist immer eine Einladung, ja, tun wir uns mal damit beschäftigen. Und dann habe ich sehr konsequent von heute auf morgen mir vorgenommen, nicht einfach, aber es geht, wenn man da ein bisschen willensstark ist. Ich habe gesagt, immer wenn jemand mir eine Frage stellt, tue ich die Frage nicht beantworten, sondern stelle 3 neue Fragen. Und ich muss Ihnen sagen, das war so segensreich. Es kam nämlich keiner mehr, der mir was eine Frage gestellt hat. Weil was Ihnen klar wird, und das können Sie nachweisen auch durch die ganze Philosophie, die Menschen fragen meistens nur das, wofür sie schon eine Antwort haben. Das können Sie nämlich, wenn Sie es beobachten, achten Sie mal drauf. Die fragen nicht, weil sie es wirklich nicht wissen, sondern die wissen schon, wie man es macht, stellen die Frage, um zu wissen, ob es der Chef auch so sieht. Um später zu sagen, Sie haben doch auch gesagt, dass es gut ist, wenn wir das so machen. Das hat das Unternehmen unheimlich vorangebracht und mir unheimlich viel Zeit geschenkt. Plötzlich hat mich keiner mehr gefragt. Ich habe viel Zeit gewonnen, konnte mich mit dem Wesentlichen beschäftigen. Also Führung durch die Fragestellung. Also nicht der Direktor, der Direktiven gibt, weil er alles besser weiß und besser kann. Das kommt aus der alten Zeit. Sondern der neue Direktor ist eigentlich, ich habe dann so einen Begriff gebildet, der heißt ein Evokator, ne? Der sozusagen die spannenden Fragen generiert. Und wichtig ist dabei, das kann ich Ihnen als Tipp geben, wenn Sie das jetzt mal ausprobieren, es müssen Fragen sein, die so ein bisschen Arbeit machen. Ne? Verstehen Sie, der Mitarbeiter kommt, weiß alles schon, er ist ja im Geschäft, stellt Ihnen dann eine Frage und dann müssen Sie sagen, wissen Sie, das ist ja gut, wie man das machen könnte, aber dann müsste man doch noch mal bei der Firma sowieso mal hinfahren und gucken, wie die das machen, ne? Also was ruhig Arbeit macht, ne? Hinfahren, so anschauen, Termin machen und berichten Sie mir dann, wie das dort war. Ne? Und dann hat es sofort aufgehört, ganzes Theater. Die Menschen, es ist verblüffend, die Menschen haben einen unheimlichen Selbstständigkeitsraum sich eröffnet. Jetzt würde ich fast sagen zwangsweise, nein, sondern notwendigerweise. Nicht zwangsweise, sondern notwendigerweise. Ein Unterschied, ob ich es zwangsweise mache oder notwendigerweise. Wir haben eingesehen, ich will ja nur eine Bestätigung haben von dem, was ich machen will. Und das hat uns enorm vorangebracht. Ne? Plötzlich haben die Filialen sich verselbstständigt. Und haben die Probleme gelöst, die sie hatten. Können Sie nachlesen in meiner Biografie. Liegt draußen, kleiner Commercial. Liegt draußen, womit ich nie gerechnet habe. Da ist kein Copyright drauf auf dem Titel. Also wenn Sie mal Ihre Biografie schreiben, können Sie den gleichen Titel nehmen, weil es genau auch für Sie zutrifft. Ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Womit ich nie gerechnet habe. Oder nach dem Motto, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das ist etwas, was sich mir immer wieder bestätigt hat. Und wenn man diese Offenheit beibehält, dann geht man auch auf das Neue voraussetzungslos, bricht sozusagen aus seinem Gewohnheitsgefängnis oder aus seinem Erfahrungsgefängnis raus und wird buchstäblich, wie es in der Bibel heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht erreichen. Ne? Und das ist nicht Blabla-Sprache, sondern das ist ein Gesetz. Voraussetzungslos, offen sein, die Dinge auf sich zukommen lassen und sich nie bange machen lassen. Und wenn da mal Situationen entstehen, und es entsteht bei jedem Menschen mehr oder weniger oft, dann immer an diesem Spruch, ich kann ja nicht auswendig, aber weiß, wie er anfängt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Wenn Sie den noch nicht kennen, googeln Sie mal. Wunderschön, ich weiß gar nicht, von wem der ist. Aber dass man diese Grundhaltung hat. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Aber man muss das Licht natürlich sehen. Das ist das Unternehmerische. Der Unternehmer sieht mehr wie jemand, der nur ein Bürokrat ist. Und man darf kein Bürokrat werden. Man muss die unternehmerische Disposition, das ist die Aufgabe, die wir haben. Also noch einmal das Schlüsselerlebnis. Die Menschen bekommen das Einkommen, um die Arbeit zu ermöglichen. Und dann sind wir bei dem Thema, was vorhin auch angesprochen worden sind, was jetzt sozusagen, seitdem ich seit ungefähr dem Jahr 2000 sozusagen mein Hauptanliegen ist die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ganz einfach. Sie müssen nur die Kurve kriegen. Also das heißt, es fängt im Denken an. Sich klar machen, wenn ich leben will, brauche ich ein Einkommen. Prüfen Sie selbst bei sich. Wir leben nicht mehr in der Situation, dass wir uns selbst versorgen. Niemand von Ihnen versorgt sich selbst. Und wenn Sie heute Abend hoffentlich nicht zu spät ins Bett gehen und Sie ziehen Ihre Klamotten auf, dann schauen Sie mal über dran, wo die hergestellt worden sind. Da werden Sie feststellen, die ganze Welt kleidet Sie ein. Die ganze Welt. Und wenn Sie dann in die Welt rausfahren, können Sie hinfahren, wo Sie wollen. Überall deutsche Produkte. Der ganzen Welt. Im Kleinen wie im Großen. Also haben wir eine ganz neue Situation. Wir leben sozusagen in zwei Aggregatzuständen. Das nennt man Globalisierung. Das ist keine politische Idee, sondern es ist eine beobachtbare Tatsache. Die ganze Welt arbeitet für uns, damit wir leben können. Wir arbeiten für die ganze Welt, damit die dort leben können. Wir sind einmal im Aggregatzustand als Konsument, nehmen Leistungen in Anspruch, und wir sind einmal im Aggregatzustand als Produzent. Und wenn man so Familienvater ist, dann tut man immer zwischen den zwei Aggregatzuständen pendeln. Ne? Ja, da sind Sie ganz produktiv, kommen nach Hause und schon sind Sie dabei, die Spülmaschine auszuräumen. Ne? Ja, da muss man Geist auf Arbeit anwenden. Ne? Muss man auch rationalisieren, aber man rationalisiert in der Leistung für andere. Also das würde ich Ihnen gerne verständlich machen. Und dann haben Sie auch kein Problem mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich brauche das Einkommen, um zu leben. Und wenn ich lebe, kann ich auch arbeiten. Wenn Sie nicht leben, können Sie nicht arbeiten. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen leben können. Und das ist das, was sogar die Menschen im Valley da, in dem Silicon Valley begreifen, die da stürmisch vorgehen. Ja, wir können natürlich alles wegrationalisieren, aber wir dürfen nicht die Einkommen wegrationalisieren, weil dann kann ja niemand mehr leben. Dann fliegt uns die Sache um die Ohren. Und es wird uns passieren. Ne? Der Mensch, die Menschheit oder auch eine Nation lernt durch Einsicht oder Katastrophe. Wenn wir das nicht einsehen, glauben Sie mir, ich will dann nichts an die Wand malen, aber dann fliegt uns die Gesellschaft um die Ohren. Wenn wir uns nicht verantwortlich fühlen, dass andere Menschen leben können. Und es ist natürlich, dass andere Menschen Freiheitsraum haben. Das sind ja die Ziele der Französischen Revolution gewesen. Und das singen wir in der Europahymne, ne? Freude, schöner Götterfunke, so ähnlich. Das ist mal durchgehen, ja? Das sind doch unsere Ziele. Aber wir haben sie noch nicht für den Einzelnen substanziell verfügbar gemacht. Und das Grundeinkommen wird natürlich heißen, kommt gleich die Frage, wie hoch muss es sein? Ja, es ist doch klar, wie hoch sein muss. Es muss so hoch sein, dass Sie davon bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne des Artikel 1 unserer Verfassung die Würde des Menschen ist unantastbar leben können. Sonst sind Sie nicht frei. Wenn Sie immer Ihre Schwiegermutter brauchen, um leben zu können, sind Sie nicht frei. Ich habe einen Schwiegermutterkomplex. Ich bin, glaube ich, nicht alleine, aber es kommt häufiger vor. Zielgerade. Er sagt, ich soll die Zielgerade einbiegen. Das können wir auch jetzt gut machen. Ne? Also Sie machen sich das klar und sagen, jeder Mensch, von mir angefangen, braucht einen Freiheitsraum, um dort leben zu können. Das ist das Fanal der Aufklärungsbewegung, aber für jeden Einzelnen. Und der Jean-Jacques Rousseau, der hat mal so schön gesagt, Freiheit ist nicht tun und machen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Das ist Freiheit. Das können Sie gleich mal in der Ehe üben übrigens. Ne? So untereinander. Ne? Nicht tun zu müssen, was man soll. Jetzt stellen Sie mal vor, träumen Sie sich das mal. Sie werden mit so einem Grundeinkommen auf die Welt gekommen. Ihre Eltern hätten das für Sie verwaltet, bis Sie volljährig sind. Und dann hätten Sie einen Beruf ergriffen, weitere Ausbildung gemacht, Studium ergriffen, Familie gegründet, kommen wieder Kinder. Dann denken Sie ans Alter, sagen Sie, naja, Grundeinkommen ist ein Menschenrecht, kann mir niemand nehmen. Kann mir niemand nehmen. Kommt jeden Monat, kommt das Grundeinkommen. Jeden Monat, so wie in der fünften von Beethoven, da-da-da-dam. Ne? Jeden Monat klopft es an die Tür und sagt, zeig mal, was du kannst. Wir vertrauen in dich. Wir ermöglichen dir, gemäß Artikel 1 unserer Verfassung zu leben. Aber jetzt zeig mal, was du kannst. Jeden Monat. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sich die Verhältnisse in unserer Gesellschaft dramatisch ändern. Dramatisch ändern. Das ist die Idee des Grundeinkommens. Und wir werden dahin kommen. Früher oder später. Die Frage ist, ob wir so früh dahin kommen, dass es keine Katastrophe gibt, oder ob es die Katastrophe braucht, bis wir damit anfangen. Das ist eigentlich nur die Frage. Machen wir es Einsicht, weil wir es denken wollen und dann auch denken können und dann auch im gesellschaftlichen Diskurs in der Gesellschaft platzieren zu können? Oder muss es solche Verwerfungen geben, dass uns erst alles um die Ohren fliegt? Deswegen haben wir jetzt gerade ein Buch geschrieben, ist gerade im Lektorat. Es kommt am 24. April raus, kleiner Commercial. Kleines 10 Euro, also absolut erschwinglich. Das heißt, sonst knallt's. Und da geht es um die Frage Grundeinkommen. Da geht es um die Frage Steuer. Nämlich so geht es auch nicht weiter bei der Steuer. Das wäre jetzt ein neuer Vortrag. Und so geht es auch nicht weiter auf den Finanzmärkten. Das fliegt uns alles um die Ohren. Aber dass einem was nicht über die Ohren fliegt, heißt, dass man es denken kann. Und wenn Sie Unternehmer sind, in Ihrem persönlichen Unternehmerleben oder für so ein Unternehmen verantwortlich, müssen Sie immer sagen, ja, was müssen wir sozusagen umdenken? Umdenken, dass die Entwicklung weitergeht und nicht vor die Wand läuft. Sonst knallt es. So, jetzt wollen wir noch mild reden miteinander. Da kann man das eine oder andere noch vertiefen. Da freue ich mich sehr auf Ihre Fragen und Wortmeldungen. Will aber noch mein Lebensmotto, will ich Ihnen noch mitgeben. Das kann ich Ihnen nur empfehlen zu übernehmen. Es spart unheimlich viel Zeit. Und es Und das Motto heißt: Kunstpause. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, sollten Sie vor heute Abend noch keine Sollten Sie vor heute Abend noch keine Idee davon gehabt haben, was super, danke. Also sollten Sie vor heute Abend noch keine Idee davon gehabt haben, was ein Perspektivwechsel ist, jetzt haben Sie eine Ahnung davon. Es ist ein bisschen wie Zeitung über Kopf lesen, ist mein Gefühl gewesen. Herr Werner, wir haben viel erfahren über unternehmerisches Denken, über Querdenkertum, aber auch über Sinn für Geld. Sie haben es, Sinn für Geld. Sinn für Geld. Sie haben es zu viel Geld gebracht in Ihrem Leben. Und Sie haben Ihr großes Vermögen an eine Stiftung gegeben vor einigen Jahren. Nicht an Ihre 7 Kinder. Warum nicht?
Na ja, ist doch naheliegend, wenn Sie 7 Kinder haben, dann haben Sie über kurz oder lang 7 Schwiegerkinder. Und die 7 Schwiegerkinder haben 7 Rechtsberater. Und dann hört der Frieden auf. Na, Spaß beiseite. Das ist doch unsere Aufgabe als Eltern, ist doch nicht, die Kinder sozusagen in vorgestapfte Wege zu lenken, sondern unsere Aufgabe ist doch, die Kinder zur Freiheit zu erziehen und dass sie ihre eigenen Intentionen verwirklichen können. Und dazu müssen wir dafür sorgen, dass sie gut sich ausbilden können. Wir müssen sie nicht mal ausbilden. Sich gut ausbilden können und ihren Lebensweg selbst gehen. Aber ihr Vermögen sollen sie mal gefällig selbst verdienen. Ne? Und das verstehen die auch. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich das Unternehmen selbst gegründet habe. Also nicht das Unternehmen meines Vaters, Großvaters, Urgroßvaters übernommen habe. Dann hätte ich sie fragen müssen. Das wäre was anderes gewesen. Aber da ich das selbst gegründet habe, bin ich da auch niemand Rechenschaft schuldig. Ne? Und denen ihr Leben wird interessant genug. Ne? Die werden auch mit der Stiftung beschäftigt sein. Aber ihre Kohlen müssen sie selbst verdienen.
Einer macht ja auch Kung Fu, wie wir gelernt haben vorhin. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir versuchen das mit einem. Sie haben vorhin die Firma Schlecker erwähnt, also ein Mitbewerber von Ihnen bis vor einigen Jahren insolvent. Jetzt ist die Familie vor Gericht. Was kann DM besser? Was hätte Schlecker von Ihnen lernen können?
Also das Schöne, dass wir den Mitbewerber Schlecker hatten, dass wir immer sehen konnten, was man nicht machen darf. Ne? Das ist wirklich ein gutes Benchmark gewesen für uns. Und was mir daran klar geworden ist, Sie müssen Ihr Geschäft jeden Tag neu erfinden. Unternehmen werden geleitet von Ideen, nicht von Erfahrungen. Die Erfahrung braucht es auch, aber Sie brauchen Ideen, neue Ideen. Ne? Bin da so ein bisschen involviert in den Verbrennungsmotorbau. Ne? Wenn man sieht, wie die Industrie sich jetzt so schwer tut, auf Elektromotorisierung umzugehen, das ist unglaublich. Ich lebe da in Stuttgart, ne? Da ist man mittendrin. Ne? Aber dieses Loslassen vom Alten und sich zuwenden dem Neuen, darauf kommt es eigentlich an. Und das ist ja Innovation. Innovation ist doch, kommt zustande durch die konstruktive Unzufriedenheit mit den herrschenden Umständen. Die Betonung liegt auf konstruktiv. Destruktive Unzufriedenheit gibt es in Massen. Also die Meckerer finden sie überall. Die wissen immer hinterher, wie es nicht hätte sein sollen. Ne? Aber die konstruktive Unzufriedenheit, so diesen innovative Einstellung, die sagt, die sich nie, ich sag's mal so rum, weil das eine typisch unternehmerische Grundhaltung ist, die sich nie mit der ersten Antwort zufrieden gibt. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Gewöhnen Sie es an, sich grundsätzlich nie mit der ersten Antwort zufrieden zu geben. Immer wenn Sie eine Antwort bekommen, sagen, gibt es auch eine andere Möglichkeit? Gibt es noch eine dritte Möglichkeit? Sich nie mit der ersten Antwort zufrieden geben. Das ist konstruktive Unzufriedenheit. Und das gebiert zwangsläufig, das können Sie gar nicht mehr verhindern dann, auf neue Gesichtspunkte, neue Perspektiven und neue Herangehensweisen. Habe ich Ihre Frage?
Ja.
Gut. Aber wenn Sie sehr zufrieden ist, reicht das. Das ist schon der Veranstalter. Ne?
Jetzt haben wir über Schlecker gesprochen. DM hat einiges, was Schlecker nicht hatte. Was hat denn Rossmann, was Schlecker gerne haben möchte? Man beobachtet ja ab und zu Mitarbeiter von DM, die bei Rossmann einkaufen gehen. Wenn man sie das fragt, wir haben vorhin darüber gesprochen, reagieren sie regelrecht amüsiert. Warum ist das so?
Diese Tatsache, was von allen Händlern übrigens gemacht wird, wenn es woanders billiger ist, kaufen wir es dort ein. Ist doch klar, macht jeder Händler. Und als ich in die Lehre ging, als 17, 18, 19-Jähriger, da musste ich immer mit dem Geschäftsfahrrad zur Konkurrenz fahren und dort die Sachen kaufen, die bei uns billiger waren. Da kamen damals gerade die Verbrauchermärkte und so weiter, die Metro, ne? Da ist man das Metro gefahren, hat dort eingekauft. Ne? Ist doch klar, musste der Stift machen, weil der hat ja wenig gekostet. Ne? Hat es auch gut gemacht. Das ist eine ganz normale Sache. Das haben jetzt irgendwie einer oder zwei Journalisten auf die Hörner genommen und füllen damit die Leerräume zwischen den Anzeigen ihrer Zeitung. Ne? Aber was Neues ist das nicht, glauben Sie an. Deswegen amüsiert mich das so ein bisschen. Das ist einfach so, ne? Das gehört zum Handel. Ne?
Also ich habe es nicht gewusst, aber was gelernt. Meine Damen und Herren, wir würden gerne die Diskussion für Sie auch öffnen. Stehen zwei Kolleginnen hier links und rechts, die Mikrofone in der Hand haben und zu Ihnen kommen würden. Es gibt auch, das weiß ich bereits, Fragesteller aus dem Publikum. Und den ersten, nach dem ich gerne fragen würde, das ist Dr. Helmut Linsen vom Vorstand der RAG-Stiftung. Herr Linsen.
Ja, Herr Professor Werner, ich habe selten eine solche Aufmerksamkeit bei Ihren Ausführungen erlebt. Sie haben, wie ich meine, Ihre Philosophie, Sie sagen Grundhaltung, hier vorgestellt. Sie haben den Kunden erklärt, den Mitarbeiter, den Körperkunden, den Lieferanten. Nun werden Sie sicherlich ablehnen zu sagen, das ist moderne Marketingphilosophie, alles vom Kunden her zu denken, weil Sie ja offensichtlich einen bestimmten anthropologischen, ja anthroposophischen Ansatz haben. Wie sind Sie sicher bei Ihrem unglaublichen Optimismus, den man nur bewundern kann, dass Sie diesen Spirit auch in die nächste Generation, die die Stiftung führt, übertragen?
Naja, das kann ich Ihnen nicht garantieren. Ne? Also ich tue mein Bestes dafür. Aber wenn Sie mal sozusagen in der Weise sich angewöhnen, in die Welt zu schauen, dann kommt auch das zurück, wo man sieht, ja, das bringt was, ne? Das ist wichtig, ne? Und das hat mit Anthroposophie eigentlich auch nichts zu tun, sondern das ist Interesse an den Menschen und Interesse an der Schöpfung. Jetzt können Sie sagen, naja gut, Interesse ist der Komparativ. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Das ist der Superlativ. Der Superlativ von Interesse ist Liebe. Ne? Sie müssen die Kunden lieben. Wenn Sie die Kunden lieben, können Sie gar nicht verhindern, dass Sie die Kunden auch lieben. Ne? Und wenn Sie Ihre Frau lieben, werden Sie auch geliebt. Probieren Sie es aus. Es funktioniert. Funktioniert. Und wenn Sie Ihre Lieferanten lieben, dann kommen die auch gerne, tun Sie gern beliefern. Ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe unserer Zeit, dass wir nicht sozusagen nur das Denken lernen und den Verstand schulen, sondern dass wir darüber hinaus merken, halt einmal, wir sind immer für andere Menschen da. Und das, schauen Sie mal, so viele Menschen, ich möchte gar keine Namen nennen, sind bekannte Namen, die sagen, was wollen Sie eigentlich mit Ihrem Grundeinkommen? Wir halten doch die Gesellschaft, wir stehen auf unseren beiden Beinen. Vergessen Sie es, Sie stehen nicht auf Ihren beiden Beinen. Sie stehen immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Das ist eine Erkenntnis, die man sich zu eigen machen muss. Also nicht nur so mal gedacht, sondern seelisch. Das muss man mit dem Herzen denken. Ich stehe immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Wenn wir uns das klar machen, dann bekommen wir ein anderes Bewusstsein. Und das heißt ja Entwicklung des Bewusstseins, dass wir uns den Zusammenhang klar machen können. Dass wir uns den Zusammenhang klar machen können.
Eine weitere Frage kommt von Guido Vandenberg, SPD-Landtagsfraktion. Herr Vandenberg, sind Sie da? Ja, Sie sind da.
Ja, Herr Werner, meine Damen und Herren, ich bin Exot, also Sozialdemokrat und Fan des Grundeinkommens.
Es war ja gerade von Liebe die Rede.
So ist es, um die werbe ich jetzt. Ich werbe für das Thema seit 10 Jahren und stelle eigentlich fest, so der heilige Zorn, den Sie vorhin angesprochen haben, den haben wir irgendwie noch nicht so richtig erreicht. Und in meiner Partei tut es mir besonders weh, weil die unheimlich klebt am sozialversicherungspflichtigen, erwerbsabhängigen Einkommen und auf Versicherungsstrukturen verweist. Wenn man historisch mal guckt, sind die, glaube ich, eingeführt worden vom Bismarck, gerade um die Sozialdemokratie klein zu halten. Aber irgendwie zündet das nicht. So, und jetzt hat es ja nun Gegenden gegeben, wo der heilige Zorn sich schon organisiert hat. In der Schweiz, wo es eine Volksabstimmung dazu gegeben hat. Und mich würde einfach mal interessieren, wie Sie das international wahrnehmen. An welchem Stand sind wir? Wie groß ist der Zorn? Und gibt es diesen Knall, den Sie gerade in Aussicht gestellt haben, oder gibt es die Selbstheilungskräfte, die mobilisiert werden können?
Entweder oder. Wenn wir uns nicht ändern, knallt es. Das ist so wie zu Hause. Ne? Ist ein ganz lieber Bub. Ne? Aber wenn er irgendwie nicht kapiert, dass er das nicht machen darf, dann knallt es halt. Ne? Und so ist es in der Gesellschaft auch. Und Veränderungen, ich benutze gerne dieses Bild. So als Unternehmer sollte man sich angewöhnen, in Bilder zu sprechen. Ne? Ne, weil wir sind ja, ist ja kein wissenschaftlicher Diskurs, ne? Aber so unter Menschen redet man in Bildern. Ne? Und Veränderungen geschehen immer nach der Methode eines Schwelbrandes. Ne? Und das können Sie wunderbar jetzt beim Grundeinkommen beobachten. Ne? Das ist mal ein bisschen mehr. Tut sich jemand neu. Sie haben sich auch gerade geoutet. Ne? Würde man einem SPD-Mitglied gar nicht zutrauen. Ne? So fängt es langsam an. Ne? Und plötzlich, das habe ich dann früher mal gesagt, Sie werden es erleben, plötzlich macht jemand an der falschen Stelle das Fenster auf. Da steht die ganze Hütte in Flammen. Ne? Dann haben Sie plötzlich die Erstürmung der Bastille. Zum Beispiel, das war auch so ein Schwelbrand. Ne? Hat es Jahre vorher angekündigt. Oder dann kriegt jemand einen Zettel auf den Rednerpult geschoben und statt den zu lesen, liest dann laut vor. Und plötzlich, 2 Stunden später, geht die Mauer auf. Ja? Wer hat damit gerechnet? Niemand hat an dem Abend damit gerechnet. Ich habe sogar verschlafen, habe es am nächsten Morgen mitgekriegt. Ja? Plötzlich kommt es dann. Und so ist es mit allen Innovationen. Das ist dann plötzlich da. Und es wird dann auch kommen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, raten Sie Ihren Parteigenossen, sich zumindest damit zu beschäftigen. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht mit was anderem beschäftigen können. Und zwar, weil das Denken sklerotisiert ist. Und man kann nur in den gewohnten, sklerotisierten Denkbahnen denken. Das ist das Problem. Fragen Sie sich. Und bei den anderen Menschen kann man es besser beobachten wie bei sich selbst. Ist ja immer so. Fragen Sie sich, ob Ihr Denken, ob das Denken lebendig ist. Zum Beispiel auf einer Parteiversammlung. Und wenn Sie feststellen, dass das, da wo Sie tätig sind, dass es sklerotisiert sind, dann sorgen Sie dafür, dass es ändert. Oder? Nichts wie weg.
Ein guter Rat für Sie vielleicht, wer weiß. Ja. Ja. Ich habe versäumt zu erwähnen, dass die Lieblingsfächer von Götz Werner in der Schule Geografie und Geschichte waren. Ab und zu merkt man das. Eine Frage noch von Ralf Kubanus, stellvertretender Chefredakteur der NRZ. Bitte, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend, Herr Werner. Ich habe eine ganz pragmatische Frage. Sie entkoppeln ja die Einkommen Ihrer Mitarbeiter von der Arbeitsleistung. Was würden Sie denn oder wie würden Sie einem Mitarbeiter gegenüber argumentieren, der sagt, aufgrund dieser soliden Basis möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr leben und ein bisschen weniger arbeiten?
Sorry. Ja, das ist eine Arbeit auf Teilzeit. Das passiert ja ständig. Es kann auch sein, dass Sie schwanger werden oder dass Sie zusätzliche Ausbildung machen wollen. Bitte? Nein, bei einem adäquaten Einkommen. Angemessen, ne? Wir haben noch kein Grundeinkommen. Grundeinkommen können Sie nur auf dem Rechtsgebiet einführen, nicht auf dem Gebiet einer Firma, ne? Das ist klar, ne? Ich meine, das müssen Sie sehen. Das Grundeinkommen ist sozusagen als Menschenrecht. Das bringen Sie mit auf die Welt und dann bauen Sie darauf ein. Grundeinkommen heißt, wir sorgen für dich, von der Wiege bis zur Bahre, im Rahmen des Artikel 1. Jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann können Sie nach Herzenslust dazu verdienen. Das ist das Experiment, was übrigens gerade die Finnen machen, mit den 2000. Der Schwelbrand wirkt auf der ganzen Welt im Moment. Also Sie hören es aus allen Ecken und Enden, mit unterschiedlichen Begründungen auch. Ne? Aber das ist nicht so wichtig. Entscheidend, dass wir lernen, wie Sie es eben gesagt haben, Trennung von Arbeit und Einkommen. Das ist der Durchbruch. Trennung von Arbeit und Einkommen. Und fangen Sie bitte nicht bei Ihren Kindern an, dass Sie auf jeden Handgriff was bezahlt bekommen. Ne? Fangen Sie nicht damit an. Damit geht es schon los, ne? Dass die Kinder sich angewöhnen, ja, Hof wird nur gefegt, wenn ich 2 Euro dafür bekomme. Das müssen wir uns abgewöhnen, das ist eine Untugend. Ne? Der Hof wird gefegt, weil er gefegt werden muss. Nicht, weil ich 2 Euro dafür bekomme. Das muss ein Kind schon lernen. Ja, man macht vieles falsch als Eltern. Es geht jedem so.
Das ist ganz offensichtlich ein Vorurteil, dass Waldorfpädagogik und klare Ansagen sich ausschließen. Das sind ja sehr deutlich. Gibt es noch jemanden aus dem Publikum? Wir eröffnen ja die Runde. Gibt es noch Fragen bei Ihnen? Bitte vorne.
Herr Professor Werner Krauschneider ist mein Name aus Essen. Sie haben ja sehr schön gesagt, was vom Grundeinkommen. Und wenn die Menschen alle so wären wie Sie, glaube ich, dass dieses Grundeinkommen eine gute Sache wäre. Jedoch, es gibt auch faule Menschen noch. Wie sollen denn die dann von ihrer Trägheit, die ja vielen doch so angeboren ist, sie haben gar keinen Zwang mehr, irgendetwas zu tun, sie werden ja, wenn auch nicht gerade üppig, doch ernährt. Meinen Sie nicht, dass es deswegen die Karre doch sehr vor die Wand gefahren wird? Und eine zweite Sache, im Sozialismus, da hieß es schon, jeder soll so viel bekommen, wie er arbeiten muss und so viel, wie er zum Leben braucht und so viel arbeiten, wie er kann. Aber das hat nicht funktioniert.
Dann haben Sie den Sozialismus in richtig beobachten. Das war nicht so. In der DDR herrschte Arbeitspflicht. Das gibt es in Deutschland nicht. Zwangsarbeit, Artikel 10 unserer Verfassung, ist verboten. Bitte? Ja, eben, genau. Das ist bei uns auch so. Hören Sie mal, was Sie leisten, ist ja was anderes. Ne? Die Frage ist, bringe ich mich ein für die andere Gesellschaft? Aber ich will Ihnen die Frage jetzt genau auf Ihre Frage beantworten. Wenn Sie in einer, also Sie müssen anerkennen, dass niemand für sich selbst arbeiten kann hier im Haus und in Essen und in ganz Deutschland und in unserer ganzen westlichen Welt. Es gibt keine Selbstversorgung mehr. Also muss immer jemand anders für Sie tätig werden. Wenn Sie jetzt haben wollen, dass jemand anders für Sie tätig wird, jetzt sind Sie mir nicht böse, jetzt wird es ein bisschen provokant, dann haben Sie nur drei Möglichkeiten, so knapp drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie schaffen einen attraktiven Arbeitsplatz. Was ist ein attraktiver Arbeitsplatz? Der wertgeschätzt wird und der Ihnen Sinn stiftet. Dann ist ein Arbeitsplatz attraktiv. Gar nicht so einfach, ne? Überall wertgeschätzt wird und sinnstiftend ist. Wenn Sie das schaffen, finden Sie immer jemanden, der die Arbeit macht. Sie haben dann die zweite Möglichkeit, Sie können eine Maschine konstruieren. Da sind wir unheimlich erfolgreich in den letzten 150 Jahren. Ne? Ist ja wunderbar. Schauen Sie, haben Sie mal so eine Maschine, so Maschinen zugeguckt beim Arbeiten? Also es ist eine Augenweide, ne? Wenn Sie so Maschinen, ne, so ganz, ganz exakt, die hören überhaupt nicht auf, die machen nie eine Pause, ne? Ganz exakt und ist eins wie das andere. Ne? So Maschinen bei der Arbeit zuzugucken, das ist fast eine sakrale Handlung, ne? Wenn man den so beobachtet, ne? Wie die sich dann drehen und schweißen. Und also das gelingt uns auch. Die zweite Möglichkeit, die Maschinen übernehmen die Arbeit. Jetzt haben Sie nur noch eine dritte Möglichkeit. Do it yourself. Sie machen es selbst. Sonst wird die Leistung für Sie nicht gebracht. Aber wieso wollen Sie einen Teil Ihrer Brüder und Schwestern unter Druck setzen, unter Zwang setzen, dass etwas gemacht wird, was Sie nicht selbst machen wollen? Das ist eine moralische Frage. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch, so ähnlich, füg auch keinem anderen zu. So heißt es doch. Ne? Auf die Haltung muss man sich mal, auf diesen Standpunkt, auf diese Perspektive muss ich mal begehen. Und dann haben Sie damit kein Problem. Sie werden immer Menschen finden, die für das tun, wenn Sie sie wertschätzen. Das ist nicht die Frage, ob die Sache anstrengend ist oder nicht. Ne? Ich hatte mal, möchte ich Sie mit belästigen, mit der kleinen Story. In Stuttgart gibt es eine Bürgerstiftung und die will ab und zu mal was Vernünftiges machen. Und dann haben sie gesagt, Prominente lesen in Grundschulen in der Adventszeit Märchen vor. Und da wurde dann von Zetsche bis die alle anderen, und mich haben sie auch angesprochen. Hab gesagt, na, wenn sie den Zetsche ansprechen und mich ansprechen, dann muss ich mich geehrt fühlen. Also machst du da auch mit, kannst du den ziehen. Also bin ich zwischen dem dritten und vierten Advent, bin ich in die Grundschule in Stuttgart-Möhringen, auch viel Migranten-Hintergrund dort, bin ich gegangen. Die Lehrerin hat sich mit der Klasse schon vorbereitet, hat alles geschmückt, haben extra für mich so einen Ohrensessel besorgt, so einen alten. Ne? Der sah wunderbar aus, aber als ich drin saß, saß ich mit dem Hintern auf dem Boden. Ne? Also ich saß so ganz unten und habe dieses, wollte den Kindern das Märchen vorlesen und die 37 Buben und Mädchen, 10, 11 Jahre alt, vierte Klasse, die saßen so um mich herum auf kleinen Stühlchen und ich saß so unten, habe die hochgeguckt, habe dann vorher gesagt, was lese ich denen vor? Können Sie sich mal selbst die Frage stellen, was würden Sie vorlesen in so einer Situation? Meine Frau hatte eine geniale Idee, da liest du vor das Märchen von Andersen, wissen Sie jetzt welches? Des Kaisers neue Kleider. Also, ich setze mich dahin, lese das Märchen vor. Die Kinder waren Buben und Mädchen, 37, Grundschule, Stuttgart Möhring. Sie müssen sich seelisch da jetzt reinversetzen. Ne? So wie wenn Sie seine Zeitung lesen, ganz seelisch. Ne? Und dann haben die ganz aufmerksam zugehört, saßen so ganz über mir, vor mir. Und so an der linken Kante saß einer, der hat so ganz besonders, verstehen Sie, der saß nicht auf dem Stuhl, der saß auf der Vorderkante des Stuhls. Ne? On the leading edge, wie man so schön sagt, ne? Sagt er ganz vorne. Wahnsinnig genau zugehört, so wie Sie heute Abend. Ich habe niemanden beim Schlafen erwischt übrigens. Und dann war das Märchen fertig und dann sagte die Lehrerin, Herr Werner, haben Sie noch ein bisschen Zeit? Die Kinder hätten gerne noch ein paar Fragen gestellt. Und der so die ganze Zeit schon so geguckt hat, der mir aufgefallen ist, der sagt, seit wann arbeitest du eigentlich? Dass er mir nicht mit dem Finger in der Nase gebohrt, habe ich gerade noch Glück gehabt. Ne? Boah, jetzt lassen Sie es mal auf sich wirken. Wenn Sie böse, seit wann arbeitest du eigentlich? Wir Erwachsene wissen, wenn man unter Druck kommt, gibt man keine Antwort, sondern stellt eine Gegenfrage. Ne? Machen Sie ja auch so. Ne? Machen wir intuitiv. Also habe ich sofort zurückgefragt, ja, was ist denn Arbeit überhaupt? Und jetzt kommt der Grund, warum ich es Ihnen erzähle. Die haben nämlich gesagt, die haben so ein bisschen rumgebrummelt, ne, so geflüstert. Und dann sagen sie, Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Donnerwetter, habe ich gedacht. Was sage ich denn jetzt? Nämlich, das haben die Kinder nicht mit auf die Erde gebracht. Das haben sie von ihren Eltern und von der Gesellschaft. Ne? Das ist sozusagen die sozialistische Kontaminierung unseres Bewusstseins. Wenn ich das akademisch ausdrücke. Habe ich gedacht, wie 37 Buben und Mädchen, Grundschule, Stuttgart-Möhring. Ne? Also Essen, Stehle, könnte man auch sagen. Und dann sage ich, jetzt muss die Zeit gehen. Habe ich gesagt, so. Arbeit ist, was gut bezahlt wird. So. Und dann habe ich so ein bisschen hinterhältig gefragt, habe ich gesagt, ja, und wie ist es denn, wenn eure Mama für euch was tut? Und wie ist es denn, wenn der Papa für euch was tut? Und wie ist es denn, wenn eure Oma euch am Wochenende hütet und mit euch Hausaufgaben macht? Ist das denn keine Arbeit? Boah, habe ich gedacht, jetzt warst du zu laut. Hat die überhaupt nicht gestört. Sondern eine Mädchen von diesen 37 Buben und Mädchen meldet sich und sagt, ja, die Mama macht ja auch vieles für uns, was sie gar nicht gerne macht. Ja, obwohl sie es gar nicht gerne macht. Obwohl sie es gar nicht gerne macht. Ist doch gut beobachtet. Merken Sie, Arbeit ist keine Selbstverwirklichung. Haben Sie gut beobachtet, die Kinder. Und dann meldet sich ein Bub und er sagt, ja, aber die Mama macht es, weil sie uns liebt. Das hätte keine Erwachsene so gesagt. Die Mama macht es, weil sie uns liebt. Darauf kommt es an. Machen Sie nie was, was Sie nicht lieben. Sonst wird die Seele öde und leer. Und was Sie bekommen, ist ein Burnout. Wenn Sie ein Burnout bekommen, dann machen Sie etwas, was Sie nicht lieben. Ich bin kein Psychiater, aber meine Mutter hat Psychologie studiert. Nein, also wirklich. Wenn Sie einen Burnout bekommen, dann machen Sie etwas, was Sie nicht lieben. Und da gibt es nur eins, nichts wie weg. Und diese Möglichkeit hätten Sie, wenn Sie ein Grundeinkommen hätten. Das können Sie sich leisten. Dann haben wir endlich einen Arbeitsmarkt. Dann nehmen nur noch die dran teil, die das wollen und nicht die, die das müssen. Und träumen Sie sich da mal rein. Eine Gesellschaft, wo Sie es nur mit Menschen zu tun haben, die ganz außergewöhnliche, gewöhnliche, skurrile Dinge machen, aber sie machen das alle, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Hat das für eine Gesellschaft, wo wir von träumen, auch wenn wir schon pensioniert sind. Na, da träumen sie von. Eine Gesellschaft, wo alle Menschen die Dinge nur machen, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Das muss doch ein Menschheitstraum sein.
Nichts wie weg, hat Herr Werner gesagt. Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben durchgehalten. Ich finde, es ist wirklich ein inspirierender Abend. Manche Dinge sind so bei Ihnen mit der Strategie der Beiläufigkeit zu uns durchgedrungen. Philosophische Wahrheiten, Grundsätzliches, Provokantes. Ich finde, wir haben den Abend, einen tollen Abend mit einem Querdenker hier erlebt. Vielen Dank, Professor Werner. Danke. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Herr Werner wird jetzt noch am Büchertisch zur Verfügung stehen, auch um zu signieren. Und ich möchte nicht versäumen, die nächste Veranstaltung anzukündigen, am 15. Mai mit dem Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Er wird sprechen zur politischen Idee Europas. Beim letzten Mal kam er als Wirtschaftsminister. Wer weiß, wann er das dritte Mal kommt. Schönen Abend.